Hallo, das hier ist heute eine Sendung von Universal und zwar am Mikrofon Felicia Herrschaft und im Studio darf ich begrüßen Olivier Boyroll. Du kannst ruhig Hallo sagen.
Hallo.
Okay. Das Thema heute ist Kultur, Industrie und Öffentlichkeit. Wir versuchen hier im Radio eine Einschätzung der Massenmedien, der Massenkommunikation. Und das kommt dadurch zustande, dass Olivier einen Vortrag zu diesem Thema gehalten hat, zur Entwicklung und Aktualität der Theorie der Massenkommunikation in der kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Du hast in diesem Vortrag einen Vergleich von Adorno und Habermas geleistet in Bezug darauf, welche Rolle sozusagen die Theorie der Kulturindustrie heute für die Analyse der Massenmedien, der Kommunikation in den Massengesellschaften eben leisten kann. Vielleicht kann man das erstmal darüber differenzieren, was du unter einem Massenmedium verstehst. Also wir bewegen uns ja hier, wir sind gerade im Radio und in einem Radio zu sein heißt ja auch unter Bedingungen der Massenmedien zu arbeiten oder etwas zu formulieren. Jetzt ist es natürlich so, dass wir hier ein Spartenradio sind, also das, was die Bedingungen sind, unter denen wir sprechen, sind andere. Deshalb ist eigentlich meine Frage, inwiefern können wir überhaupt aufgrund dieser Differenzierung von Medien, von Massenmedien sprechen und welche Funktionen haben dann Medien überhaupt?
Ja, also das ist nicht so einfach allgemein zu antworten. Aber ich glaube, dass die Medien so etwas wie eine Verbreitung von verschiedenen Informationen ermöglichen, ja. Und das ist so in der Geschichte der Medien passiert, in der Geschichte. Also verschiedene Informationen werden für verschiedene Kontexte vorhanden, ja. Und das ist ein wenig diese Frage von Massen, die Theorie der Kulturindustrie in der Frankfurter Schule hatte so eine Theorie, die gesagt hatte, es gibt Massen, wenn es keine soziale Klassen gibt. Also die sozialen Klassen werden so nicht aufgelöst, weil sie immer existieren, aber die werden so durch Massen fast ersetzt, ja. Und also diese Frage von Massen hat etwas zu tun mit dieser Idee der Standardisierung, ja, also das war die große Frage der Frankfurter Schule, also diese große Tendenz zur Standardisierung, also alle Produkte der Kulturindustrie sind immer gleiche Produkte, aber auch die Individuen und sozialen Gruppen werden immer mehr standardisiert, ja. Das heißt, ja, man kann so sagen, so diese Idee der Massen in der Frankfurter Schule hat etwas zu tun mit dieser großen Tendenz der Standardisierung, ja. Und die Massenmedien spielen eine sehr große Rolle in diesem Prozess. Das ist nicht nur die einzige Tendenz, oder nein, das ist nicht nur der einzige Grund, würde ich sagen, Massenmedien. Es gibt andere Entwicklungen in der Gesellschaft, zum Beispiel Kapitalismus, also wie Kapitalismus sich entwickelt hat und durch zwischen diese liberale Phase des Kapitalismus bis Monopolkapitalismus, das ist auch eine Tendenz zur Standardisierung. Aber die Massen spielen eine sehr große Rolle in diesem Prozess, ja. In diesem Prozess.
Du orientierst ja deine Kritik an der Instrumentalisierung durch Kapitalismus und die Standardisierung der Medien kritisierst du, also diese adornitische Diagnose mit Habermas, den man sozusagen mit seinen früheren Schriften wie Strukturwandel der Öffentlichkeit, wo er sozusagen überhaupt erst die beschreibt, wie eine bürgerliche Öffentlichkeit sich konstituierte durch Kritik und Konversation in Gruppen, dass das sozusagen in Ausbildung dieser neueren Kommunikationsmedien, wo man Konversation auch dazuzählen kann, dass dies eigentlich demokratische Willensbildungsprozesse befördert. Wenn man sich aber die Situation von Arbeitern anschaut und die Art und Weise, wie die Arbeitsprozesse immer noch instrumentalisierend sind, dann steht dies ja doch im Widerspruch eigentlich zu der Forderung oder zu der Diagnose, dass man demokratische Willensbildungsprozesse durch Medien, auch durch die Konstituierung von einer neuen Öffentlichkeit, durch Kritik herstellen kann.
Ja, also das ist nicht eine einfache Frage, weil es viele Aspekte in dieser Frage stehen. Also ich würde sagen, was interessant ist bei Habermas, ist, dass er in seinen frühen Werken so die Kulturindustrie-These versucht zu interpretieren, und zwar also geschichtlich, also der versucht zu zeigen, wie eine Kulturindustrie entstanden ist. Aber der will auch, wie du gesagt hast, also diese Potenziale von Kommunikation analysieren, ja, und der sagt, in der Geschichte haben diese Kommunikationsmöglichkeiten wie Kunstwerk oder Zeitungen oder also die Presse und so eine sehr große Rolle gespielt. Sie haben ermöglicht, dass zum Beispiel die Orientierungen von der Regierung in verschiedenen Kontexten des gesellschaftlichen Lebens vorhanden werden, dass die Leute einfach wissen, was für Entscheidungen getroffen werden, sodass sie zusammen reden können und diese Orientierungen auch wechseln können, also wieder orientieren und so weiter. Also das ist diese Idee der Entstehung einer Öffentlichkeit. Das heißt, wenn die Leute durch die Presse, durch diese Kommunikationsmöglichkeiten etwas von den Entscheidungen, die Konsequenzen über ihr eigenes Leben haben, wissen, können sie auch diese Prozesse ändern, ja? Also einen Einfluss geben. Ja? Das heißt auch, dass die Macht nicht so willkürlich ist, sondern auch durch eine Kritik geändert wird oder so. Ja? Also das ist sehr wichtig, diese Idee bei Habermas. Und ich glaube, das, was er in diesem Buch Strukturwandel der Öffentlichkeit entwickelt hat, in seiner ganzen Theorie noch heute vielleicht eine Rolle spielt. Ja? Aber das ist die Frage, ist es so passiert erstens, und ist es das immer möglich, dass eine Öffentlichkeit entsteht heute? Ich würde sagen, dass man nicht so allgemein interpretieren sollte, sondern gucken, in welche Momente, in welche Umstände des gesellschaftlichen Lebens eine kleine Öffentlichkeit möglich ist. Das kann sein, dass bestimmte Akteure bestimmte Entscheidungen wissen durch Medien und etwas machen zusammen, dass sie zusammen diskutieren und eine Macht üben. Das sind Entstehungsmöglichkeiten von kleinen Öffentlichkeiten, die noch heute eine Rolle spielen. Aber ich würde sagen, dass es ist auch sehr wichtig, die Mechanismen zu analysieren, warum keine Öffentlichkeit heute entsteht. Warum sind die Leute passiv? Was für Informationen, für Nachrichten die Medien in die Öffentlichkeit bringen? Ja? Und wenn man das analysiert, dann muss man schon eine ziemlich negative Vorstellung von der heutigen Öffentlichkeit machen, also eine Analyse einfach. Und ich würde sagen, die Entwicklung von den Massenmedien heute ist in diesem Sinne nicht so, also die ist ziemlich gefährlich, ja, also vielleicht können wir darüber nachher reden. Aber diese Instrumentalisierung der Kommunikation, die Herrschaft der Werbung, alle diese Marketingstrategien, die Einschaltquote und so spielen eine sehr große Rolle. Und ich glaube, dass die immer mehr, also die zeigen eine Entwicklung, die immer mehr eine Öffentlichkeit also nicht mehr möglich macht oder so. Aber das wäre die negative Analyse. Aber ich würde trotzdem sagen, das kann möglich sein, dass Gegenöffentlichkeit sich bilden und dass Akteure trotz dieser Herrschaftsverhältnisse und dieser Instrumentalisierung der Kommunikation sich organisieren und eine Gegenöffentlichkeit, eine Gegenmacht produzieren. Ja.
Ja, vielleicht können wir später noch auf diese Gegenöffentlichkeiten eingehen. Was ich jetzt noch gerne erklären würde, ist dieses, das, was eben Adorno beschreibt, dass es eben einen Wandel der Kultur gibt zur Ware. In dem Moment, wo eben die Ware auch unter den Bedingungen der Standardisierung verstanden wird, da gibt es ein Zitat, warte. Und dazu schreibst du, dass es erstens die Idee eines Unterschieds zwischen einer relativ autonomen und einer relativ heteronomen Produktionssphäre in dem Bereich der Massenkommunikation auf der einen Seite, die Idee einer instrumentellen Kommunikation auf der anderen Seite, durch die warenförmige Gestalt der Massenmedienprodukte muss man eben diese instrumentalisierte Kommunikation der Massenmedien zusammendenken. Aber einen Moment, eigentlich meinte ich das anders. Du gehst eigentlich davon aus, dass es, oder ist das sozusagen eine deiner Ideen, dass es zu einer Zerstörung der persönlichen Autonomie kommt, auch durch diese Form der instrumentalisierten Kultur? Ich suche gerade noch nach einem anderen Stück, aber vielleicht magst du schon was darauf sagen.
Ja, also ich würde vielleicht die Frage trennen zwischen einer autonomen Kultur und die Frage der persönlichen Autonomie, obwohl es gibt schon viele Beziehungen in der Adorno'sche Theorie, aber vielleicht zuerst etwas zu dieser Frage der autonomen Kunst. Ja, also bei Adorno ist es so, dass er diesen Unterschied macht zwischen Heteronomie und Autonomie, so was eine autonome Kunst ist, und er hat eine ziemlich strikte Definition, und zwar ist autonom, also ganz kurz gesagt, eine Kultur oder eine Kunst, die erstens die gesellschaftliche Ordnung widerspricht, also dass die bestehende Ordnung widerspricht, dass sie zeigt zum Beispiel, wie diese Gesellschaft noch Widersprüche enthält und so. Und er sieht so diese Kunst bei Beckett zum Beispiel oder in der neuen Musik von Schönberg, die also noch Widersprüche enthält und etwas gegen diese große Tendenz der Standardisierung sagen kann. Das wäre die autonome Kunst. Es gibt noch ein zweites Kriterium, das ist auch sehr wichtig, also auch für mich und für meine Arbeit heute, weil ich denke, dass diese Idee noch heute eine sehr große Rolle spielt in der Analyse, würde ich sagen. Und es ist die Idee der Machtgesetze, also Prozesse der Instrumentalisierung, und eine autonome Kultur ist eine nicht instrumentalisierbare Kultur. Ja, die ist nicht von Machtgesetzen kolonisiert worden oder geprägt worden. Die ist frei von ökonomischen Prozessen. Und das ist für Adorno sehr, sehr wichtig. Ja, im Gegenteil mit den Produkten der Kulturindustrie, die durch ökonomische Prozesse ganz geprägt sind. Ja. Also die sind für einen Markt produziert, die sind standardisiert hergestellt. Also das heißt, es gibt so wie berufliche Routinen, die zeigen, wie man ein Produkt, wie man einen Film zum Beispiel produziert. Und das ist überhaupt keine autonome Kunst, also für Adorno, das ist klar. Ja. Diese Kunst, also diese Kultur, ist jetzt vielleicht ein besseres Wort, ist durch instrumentelle oder ja, so ökonomische Prozesse geprägt, ja. Ja, so.
Also, vielleicht können wir dann doch über die Gegenöffentlichkeit sprechen, weil es gibt ja, wenn man sich zum Beispiel Plattenlabels anschaut, die in Millionenauflagen bestimmte Popstars verkaufen. Also ich meine, das ist jetzt irgendwie ein bisschen absurd formuliert, aber dazu im Gegensatz gibt es ja Independent-Labels, die nur unter dadurch, dass sie ihre Platten auch verkaufen, ökonomische Bedingungen, ökonomische Prozesse benötigen, um überhaupt für sich eine Öffentlichkeit herzustellen, um überhaupt etwas Eigenes, Tragfähiges zu entwickeln. Genauso schreibt Beckett vielleicht unabhängig von ökonomischen Prozessen, aber er veröffentlicht in einem der größten deutschen Verlage, also oder wird darin veröffentlicht. Also wie geht man denn damit um, mit diesem Phänomen?
Ja, also das ist klar. Ich glaube auch, dass jeder Autor kann die Kulturindustrie, diese ökonomische Prozesse nicht vermeiden. Aber was der Adorno sagen wollte, also das habe ich so verstanden, das ist auf der Seite der Produktion. Also der Beckett schreibt nicht für Geld. Der schreibt, was er denkt und was er schreiben will. Es gibt Autoren, die für Geld schreiben. Ja? Die also einfach die Bücher schreiben, die so in einem Muster eingehen. Ja? Es gibt viele Beispiele heute, so eine ganze Literatur, die schon diese Muster, diese ist fast ein Programm, ja, so mit einer mit einem Ende, mit einem so eine bestimmte literarische Entwicklung und so. Alles ist programmiert, alles ist standardisiert. Ja. Also diese Autoren schreiben für Geld, also die in diesem Sinne haben sie keine Autonomie. Aber das ist klar, dass der Beckett zum Beispiel, wenn er seine Bücher verteilen will, kann er die also große ökonomische Betriebe von der Distribution oder so Sachen nicht vermeiden kann. Also, und in diesem Sinne kann man sagen, dass das wäre ein Widerspruch in der Adorno'schen Theorie, aber ich würde einfach die Sachen ein wenig fragmentieren und bestimmte Momente analysieren. Ja. Und ich glaube nicht, dass der Adorno so in diesem Sinne Widerspruch hat, also in seiner Theorie. Dass er betrachtet bestimmte Momente. So würde ich das sagen, ja. Aber das kann sein, dass diese Autonomie von einem Beckett durch bestimmte ja, so Forderungen von dem Betrieb ändern wird. Also das kann sein, dass er zum Beispiel ein Buch von 500 Seiten geschrieben hat und dann dass den Betrieb sagt, nein, das geht nicht, das ist zu lang und so. Das ist auch Effekte, dass Effekte sich vollziehen, das kann sein. Ja. Ich glaube, dass diese Idee der autonomen Kunst auch in einem auch fast ein Ideal ist, in dem Sinne, dass es nie ganz vollzogen wird. Ja. Aber das beschreibt bestimmte Bedingungen, die ungefähr diese Idee ja, nachvollziehen oder vollziehen. Ja. Das, ja, so würde ich das sagen, ja. Sonst, wenn man das nicht sagt, sonst muss man gestehen, dass die Theorie von Adorno ziemlich große Widersprüche enthält. Und ich würde das nicht sagen. Also.
In Bezug auf deine Idee von Öffentlichkeit verwendest du ja auch den Begriff Sichtbarkeit. Also wie können auch kulturelle Minderheiten oder soziale Gruppen, die eine bestimmte kulturelle oder politische Orientierung haben, in die Lage kommen, eigentlich ihre eigene Weltsicht auch in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Also das geht in dem Moment nicht, wenn die Öffentlichkeit durch Massenmedien selbst eben wiederum standardisiert und alles auf einer sehr konsumierbaren Oberfläche anbietet, was Bedürfnisse oder Interessen von Gruppen wären. Also die Artikulation eigener Interessen ist da nicht möglich. Was sind denn mögliche Strategien, um sichtbar zu werden? Was müssen das für Gruppen sein? Weil ich glaube, das Problem könnte da an den Gruppen liegen, weil nur wenn etwas dann wiederum eine Gruppe ist, wie zum Beispiel Homosexuelle, dann ist es möglich, dass diese sich in der Öffentlichkeit also eine Lobby verschaffen, um tatsächlich dann diese Sichtbarkeit einzufordern in den Medien. Aber was heißt das, wenn es tatsächlich soziale Missstände gibt, die von Einzelnen getragen werden, zum Beispiel alleinerziehende Mütter, dann haben die nicht die Möglichkeit, sich als Gruppe zu verstehen und damit sich eine Lobby zu schaffen, um wiederum ihre Probleme zu artikulieren in den Medien. Dann frage ich mich, wie ist es möglich, dieses Konzept der Sichtbarkeit tatsächlich auch auf Massenmedien zu übertragen? Ja. Wie sinnvoll ist es dann?
Ja, ja. Also vielleicht muss ich noch einmal mit dieser Frage der Standardisierung wieder noch einmal etwas darüber sagen, weil ich glaube, dass der Prozess in den Massenmedien heute, das ist schon eine große Tendenz zu Standardisierung, und das ist so, dass die Diskurse, die wir hören jeden Tag, ist die Idee mit Konkurrenz zwischen verschiedenen Institutionen können wir auch bessere Produkte entwickeln. Ja. Und ich glaube, dass man genau der Gegenteil sieht ja heute in den Medien, dass man heute ziemlich viele Programme kriegen kann, also zum Beispiel am Fernsehen meine ich, ja, 30 oder 40 und so. Aber was man sieht, ist immer, also das ist fast das Gleiche. Ja. Und durch eine Multiplizierung von Medieninstitutionen, Medienbetriebe und so, man hätte erwarten können, dass es auch eine Multiplizierung von Kommunikationsmöglichkeiten, von einem Feld des Diskurs, wenn ich so sprechen kann. Ja. Das heißt, dass bestimmte Themen in die Öffentlichkeit getragen werden können und so. Durch einen Pluralismus, ja, so etwas. Aber ich glaube, dass der Prozess heute ist genau der Gegenteil, dass wir immer gleiche Produkte sehen, so wie eine Standardisierung. Und in diesem Sinne ist die These der Kulturindustrie noch wichtig. Und dann mit der Idee der Unsichtbarkeit, ich glaube, dass mit der Tendenz zur Standardisierung hat man auch eine Reduktion des Feldes des Sichtbaren. Ja? Also was in den Medien gezeigt wird, von der gesellschaftlichen Erfahrung von bestimmten Gruppen, von Personen und so weiter, dass der Feld des Sichtbaren, ja, sich nicht verbreitet, sondern immer kleiner wird, oder das ist die Tendenz in den großen Medien, ja. Und dann, also man kann zum Beispiel analysieren, wie bestimmte Themen nie in die Öffentlichkeit getragen werden. Ja. Es gibt bestimmte Probleme, die für die Leute relevant sind in dieser Gesellschaft, für ihr Alltagsleben und so, die werden nicht in den Medien getragen. Ja.
Welche?
Welche? Man kann zum Beispiel gucken in die Arbeit. Ja. So eine Frage von jeder Person in dieser Gesellschaft. Wie wird man im Fernsehen, am Fernsehen zum Beispiel oder in den Medien von Arbeit gesprochen? Also entweder spricht man nicht über Arbeit oder spricht man durch Stereotypen, durch eine Definition des Arbeiters oder der Arbeiterin, die überhaupt nicht die Erfahrungen von Leuten entspricht. Also die total stereotypisiert ist oder die durch ökonomische Definitionen läuft. Also der Arbeiter oder die Arbeiterin müssen konkurrenzfähig sein. Also der Diskurs von Management und so wird übernommen, ja, genau. Das ist ein Beispiel. Und Arbeit spielt eine unglaublich große Rolle in dieser Gesellschaft. Das ist die Erfahrung von fast jeder Person in dieser Gesellschaft, in dem Alltag und so. Und in den Medien, was die Leute in der Arbeit leben, also das Leiden an der Arbeit, das spielt eine Rolle in der Öffentlichkeit. Das wird nicht in der Öffentlichkeit getragen. Das ist ein Beispiel. Es gibt auch andere Beispiele. Also dann muss man analysieren, wie das genau läuft. Ja. Warum ist es so? Was für bestimmte Aktoren in den Medien Vorstellungen haben, um die Arbeit so zu beschreiben? Dann sind wir auf der Ebene der empirischen Analyse. Und also ich kann darüber mehr sagen, aber ich glaube dass die Frage mehr über Sichtbarkeit war. Mhm. Und auch die Frage, wie bestimmte Gruppen eine Sichtbarkeit so gewinnen können oder so etwas. Ja, ich bin nicht in der Lage, auf diese Antwort zu antworten. Ich glaube, dass es auch nicht meine Rolle ist. Ich glaube, dass in dieser Gesellschaft manchmal können sich Leute organisieren, also unterdrückten Gruppen oder missachteten Gruppen können sich organisieren, weil sie fühlen, dass sie nicht respektiert worden sind oder ausgebeutet oder was weiß ich, und dass sie die versuchen, in der Öffentlichkeit sichtbar zu sein und bestimmte Probleme zu zeigen, ihr Leiden oder ihre eigenen Ansprüche in die Öffentlichkeit zu tragen. Und die machen das durch bestimmte, ja, durch verschiedene Techniken wie Radio, wie Zeitungen, wie Gespräche, wie Flugblätter oder was weiß ich, die organisieren sich als Gegenöffentlichkeit, um ihre Ansprüche zu zeigen und sichtbar zu machen. Aber manchmal ist es so, dass Gruppen sich nicht organisieren können, weil sie vielleicht die Fähigkeiten oder die Mittel, um das zu machen, nicht haben, nicht besetzen. Das ist auch eine Frage von Macht, welche Gruppe das sich leisten kann und welche Gruppe nicht. Ja.
Also in Bezug auf dieses Thema der persönlichen Autonomie in der Massenmediengesellschaft kann man doch eigentlich sehen, dass in dem, wie wir nicht nur durch Massenmedien geprägt sind oder in Arbeitsprozessen stehen, sondern dass wir tatsächlich sehr stark die, sagen wir, die Institution Familie in der Zwischenzeit von der Institution Schule, Universität oder Arbeit, Arbeitsplatz abgelöst wurde. Und da frage ich mich da doch sehr stark, aus diesen institutionellen Vorgängen kann man sich ja tatsächlich nicht wirklich emanzipieren. Also man kann nicht außerhalb der Institutionen versuchen, autonom zu werden innerhalb einer Gesellschaft. Man ist also, egal ob man jetzt fähig ist, massenmediale Produkte kritisch zu analysieren und zu verstehen, ist man trotzdem darauf zurückgeworfen, dass man Institutionen durchläuft, die einem erst diese Befähigung ermöglichen und gleichzeitig und genau wie man aber dann innerhalb der Schule sich, sagen wir, verwirklichen kann, ist das wiederum abhängig von, nicht von emanzipatorischen Prozessen. Ich frage mich, wo fängt eigentlich ein emanzipatorischer Prozess an? In dem Verständnis der autonomen und heteronomen Bedingungen von Institution und Gesellschaft, in der man sich dann zu bewegen lernt? Oder wie würdest du das sehen? Dieses Verhältnis Urteilsfähigkeit und Autonomie. Aber genau diese Urteilsfähigkeit und Autonomie ist nur möglich durch die Heteronomie, in der man sich orientieren muss.
Ja. Ja, also das ist eine sehr schwere, Frage. Ich würde sagen, dass, also wenn man die erste, also die kritische Theorie von Adorno und Horkheimer betrachtet, ist es so, dass sie hatten vor Augen zu einer Gesellschaft, die diese Tendenzen der Integration und der Standardisierung so stark von diesen Tendenzen so stark geprägt wird, dass eine autonome Person fast nicht mehr möglich ist. Also der Adorno spricht von einem schwachen Individuum und das heißt, dass die Institutionen wie Massenmedien, aber auch andere, also politische Parteien und so, prägen den Individuum so stark, dass diese Individuum nicht mehr autonom oder urteilsfähig sind, ja. Und die haben das durch die Evolution der bürgerlichen Familie auch analysiert, ja. Wie die Autonomie oder die ökonomische Unabhängigkeit der bürgerlichen Familie sich auflöst in der Geschichte und durch eine abhängige Familie ersetzt wird, also im Monopolkapitalismus, ja, das war der große Punkt von der Analyse. Und in diesem Prozess ist es nicht mehr möglich, von einem autonomen Subjekt zu sprechen, weil die Struktur, wo ein autonomes Subjekt sich bilden kann, auch instrumentalisiert und von dem Staat, vom Kapitalismus und so kontrolliert worden ist. Ja, es gibt keinen Raum mehr mit diesem Beispiel in der Familie, wo ein autonomes Subjekt sich bilden kann. Also wenn man diese Idee heute noch betrachtet, dann ist es sehr schwer, von einem kritischen Subjekt oder urteilfähiges Subjekt zu reden, das ist sehr klar. Also ich glaube auch, dass eine Öffentlichkeit nicht möglich ist, weil die Leute, wenn sie nicht urteilfähig sind, dann wie kann man denken, dass eine Öffentlichkeit möglich ist? So, ich würde sagen, was diese Theorie gesagt hat, ist sehr wichtig, aber ich würde auch das als Tendenz analysieren. Es gibt große Tendenz, die diese Theorie heute bestätigen, ja. Aber es gibt auch andere Tendenz, die von anderen Leuten und auch von Habermas gezeigt worden sind, dass die Subjekte auch Potenziale von Kritik, von Urteil, von Argumentationen entwickeln können in bestimmten Bedingungen, ja. Und wenn man diese Idee betrachtet, dann muss man sagen, es gibt heute beide Tendenzen. Es gibt Momente, wo wir passiv, reflexionslos agieren. Also wir sehen Medien, wir sehen also Filme und so, und wir, oder ohne große Reflexion, nehmen wir das an. Also das ist kein Problem für uns. Und es gibt andere Momente, wo wir darüber diskutieren, wo wir Kritik leisten, wo wir auch manchmal bestimmte Regisseure beschimpfen oder was weiß ich, weil wir weil wir nicht einverstanden sind oder verletzt sind von bestimmten Vorstellungen, die gemacht worden sind. Und in diesem Sinne sind wir in diesen Momenten urteilsfähig. Wir sind nicht nur passiv, reflexionslos, wir sind urteilsfähig und kritisch. Und das sind Momente, die wichtig sind, die zeigen, dass wir von den Massenmedien noch nicht ganz standardisiert worden sind. Ja. Ich würde auch sagen, dass Adorno auch diese Tendenz ganz, also in ganz kleine Momente auch gesehen hätte. Also in seine späteren Werken zum Beispiel kann man das beobachten. Ja. Und ich würde sagen, das ist heute sehr schwer, von Autonomie zu reden, von einem autonomen Subjekt, aber es gibt Momente, wo das möglich ist, ja, sondern gibt's, wenn es nicht so ist, dann leben wir in einer totalen integrierten Gesellschaft und ich glaube nicht, dass es der Fall ist. Also es gibt immer Widerstand, es gibt immer Leute, die sich verletzt fühlen und die Ansprüche erheben. Ja.
Vielleicht wäre es sinnvoll, etwas zu versuchen, und zwar Big Brother mit dem Internet zu vergleichen. Also wir hatten vorhin die Idee, dass das Internet zwar schon ein Massenmedium ist, aber eigentlich keins, das tatsächlich eine Öffentlichkeit herstellt, weil das Internet tatsächlich das Individuum auf das Individuum zurückwirft. Also es ist in dem Sinne ein einseitiges Medium und kein dialogisches, also es kann keine wirkliche Gemeinsamkeit hergestellt werden, außer durch Kommunikationsformen wie Chatrooms, Mailinglisten und so weiter. Aber das Surfen an sich ist ein linearer Prozess, der wiederum, wenn man sich das genau überlegt, als Linearität auch auf die numerische Bewertung von Menschen in Schulen, in Universitäten und so weiter auch das eigentlich auch dann vergleichbar ist. Und da frage ich mich schon, ob das nicht dann wirklich was mit dieser Instrumentalisierung von Individuum, von dem Subjekt eigentlich vielleicht mehr zu tun hat als mit Autonomie, wenn man sich diese Form der Numerologie eigentlich, also des numerischen Vorgehens, Denkens, Klassifizierung ansieht. Aber was ich eben meine, ist in Bezug auf Big Brother, da kann man doch eigentlich sehen, dass in dem, wie Big Brother eigentlich weltweit stattgefunden hat oder europaweit gleichzeitig in verschiedenen Ländern ausgestrahlt wurde, wie sich kulturelle Akteure sozusagen in den einzelnen Ländern, in Spanien, in England, in ich weiß nicht, Schweden oder Norwegen, in
Frankreich,
Italien,
auch ganz neu.
Frankreich, in der Schweiz, in Deutschland.
Eine große Debatte.
Ja, und in jedem Land gab es unterschiedliche Debatten dann darüber, die ganz spezifisch waren. In Italien wurde ein katholischer, ich glaube ein Bischof oder irgendjemand vom Vatikan eingeladen und es gab dann Debatten, ganz spezifische Debatten dann über in Italien genauso wie in Spanien. Es ist immer so aggressive, oder in Portugal sogar, also aggressive Auseinandersetzungen gab. Also es war eine sehr, der Big Brother hat einem ermöglicht, sozusagen Mentalitätsgeschichte zu verstehen, der einzelnen Länder. Und es wurde von den Akteuren selbst in diesen einzelnen Containern ja jeweils die Urteilsfähigkeit auf die Probe gestellt. Kann man dann davon sprechen, dass da wiederum die Urteilsfähigkeit instrumentalisiert wurde? Oder war das überhaupt erst eine Bedingung zu zeigen, dass man, egal welche Qualität diese Fernsehsendungen haben, es abhängig ist, die Qualität der Fernsehsendung von der Denk- und Urteilsfähigkeit der jeweiligen Akteure, die dort beteiligt sind und wie jeweils die Mentalität der einzelnen Länder integriert wird in das Konzept der Sendung. Und ich finde, das steht dem Internet eigentlich entgegen. Also diese Einseitigkeit des Internets steht diese kollektive Organisation von Öffentlichkeit, bietet doch dann auch gleichzeitig wieder ein anderes Bild. Auch wenn man sagen kann, Big Brother, das kann man sich schenken. Ähnlich wie diese Girlgroups, die durch Casting zusammengestellt werden, wo man sehen kann, dass diese Idee der Kulturindustrie auch ins Absurde führen. Jeder kann, aus jedem kann was werden. Genau, das wurde bei dieser Girl Group, dieses mit diesem Daylight, das würde eigentlich jetzt Absurde geführt, weil die Mädels, die gewonnen haben, die konnten singen, die konnten tanzen, die hatten eine spezielle Ausbildung, um überhaupt das zu leisten, was eine Girl Group leisten muss, um erfolgreich zu sein. Das sind so drei Beispiele. Die Frage ist, in welchem Verhältnis steht da dann Urteilsfähigkeit und Autonomie und die Konstitution von Öffentlichkeit?
Ja, also ich finde dass Big Brother, also der Beispiel, sehr, sehr interessant ist, weil das zeigt, wie auch wie Fernsehen auch ein Gegenstand in der Öffentlichkeit sein kann. Also wie Medien auch in der Öffentlichkeit problematisiert werden. Ja? Und es gibt auch bestimmte Momente, wo die Leute sagen, diese Sendung passt nicht. Also das ist nicht korrekt. Wir möchten etwas anders haben und so. Es gab eine riesige Debatte in Frankreich zum Beispiel mit also Big Brother Version von Frankreich. Und es gab soziale Bewegungen, die haben vor diesem Studio also Demonstrationen gemacht. Die haben Tomaten geworfen und so, um zu protestieren. Ja, also das ist sehr interessant zu sehen in diesem Fall, wie Fernsehen selber, Kulturindustrie selber in die Öffentlichkeit getragen wird. Ja? Also es gibt Debatte, das wird auch durch Medien debattiert und so weiter. Ja? Das heißt auch in diesem Moment, dass wir auch, wir sind also bestimmte Gruppen, ja, also das ist klar, dass in Frankreich zum Beispiel, das war Minderheiten, die das gemacht haben. Die waren nicht so viele Leute, aber trotzdem, die haben sich organisiert, um etwas zu sagen, zu machen zusammen, um zu sagen, es gibt ein Problem mit dieser Sendung, was zu diesen Leuten gemacht wird, können wir das nicht ertragen. Die möchten verschiedene Werte verteidigen und so weiter und so fort. Das ist sehr interessant. Was also mit diesem Beispiel von verschiedenen Kontexten, was das zeigt, das zeigt auch eine Standardisierung von der Kulturindustrie. Und zwar, man probiert ein Produkt in Holland zum Beispiel, wenn man sieht, warum, also wie das läuft, dass es erfolgreich ist, dann integriert man das in verschiedenen Ländern, weil es gezeigt, also weil es eine auch Einschaltquote Politik gibt, man möchte die Sendungen machen, die viele Leute gucken, auch weil es Werbeinteresse gibt und so Sachen. Man kann so eine Sendung durch bloße ökonomische Interesse analysieren, durch standardisierte Prozesse und so weiter. Aber ich glaube auch, dass es nicht ausreichend ist. Ja. Man sollte vielleicht etwas anders sagen, warum Leute das sehen und das gucken. Ja. Warum denn? Und das ist eine sehr schwierige Frage. Und ich muss sagen, ich hab keine Antwort und ich weiß nicht, ob jemand eine gute Antwort zu dieser Frage haben kann. Aber ich würde sagen, Big Brother und diese verschiedenen Sendungen zeigen eine Entwicklung in der Geschichte der Medien, die man sieht seit ungefähr den 60er Jahren. Das heißt, dass die Medien, die Themen, die in den Medien auftauchen, immer mehr auf private Sachen eingehen. Ja, wir haben diese Sendungen am Abend im Fernsehen zum Beispiel, wenn Leute anrufen und ihre eigenen Probleme erzählen und so. Solche Sendungen sind in den 60er Jahren, 70er Jahren aufgetaucht in den Medien. Und ich glaube, dass sie zeigen einen gesellschaftlichen Wandel von diesem Bezug zwischen, also Grenze zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, ja. Dass öffentliche Mittel immer mehr in die Privatheit eingehen. Ja. Und ich würde sagen, die Medien spielen immer mehr eine große Rolle, wie wir unser eigenes Leben organisieren. Wir gucken Zeitungen, um zu wissen, wie man sich kleiden muss, ja, ankleiden muss. Wir gucken Zeitungen, um zu wissen, also die Jugendliche, wie man seinen Freund küsst oder seine Freundin küsst und so. Also die Mädchen können eine Handlungsorientierung machen, ja. Also das heißt, die stellen verschiedene Muster her und bestimmte Akteuren werden das benutzen, um ihr eigenes Leben zu führen, ja. Und das ist auch eine Tendenz der Konformismus, also bei Adorno und Horkheimer zum Beispiel. Die sagen, dass die Medien diese Entwicklung hat. Und ich glaube, dass man auch Big Brother so analysieren kann. Das ist, was sagt Big Brother? Das ist so eine Sendung über Verhältnisse von Jugendlichen. Genau ein Bereich, wo heute wo eine Unbestimmtheit gibt, ja, in diesem Bereich, ja, und wo diese Jugendlichen eine Orientierung erfordern, ne? Und die gucken, das wäre meine Hypothese, die gucken Big Brother, weil man darüber spricht. Ja. Aber ich würde sagen, das ist eine Handlungsorientierung, aber das ist auch eine Standardisierung, das ist ein Konformismus. Man kann genau zeigen, dass die Geschlechtsverhältnisse, dass die Verhältnisse zwischen den Personen eine bestimmte Definition enthalten, eine bestimmte Normen, dass sie konservativ aus, sehr, sehr, sehr konservativ sind in Geschlechtsverhältnissen zum Beispiel. Und das ist auch eine Tendenz des Konformatismus. Konformismus, ja, genau. In dieser Gesellschaft, ja.
Ja, da können Medien auf jeden Fall doch einiges leisten, wenn man sich überlegt, dass sexuelle Aufklärung natürlich in Afrika jetzt dazu führt, dass das die einzige Möglichkeit ist, irgendwie AIDS in den Griff zu kriegen, während pornografische Darstellungen im Westen dazu führen, dass das Subjekt sich angleichen kann, konformistisch wird in seinen Praktiken. Ja. Und dieses, vielleicht muss man diese Wechselverhältnisse einfach viel stärker in den Blick kriegen. So, jetzt sind wir am Ende der Sendung. Ja, ich bedanke mich für das Gespräch. Danke. Olivier Voyrol, du bist aus Lausanne, oder? Ja. Schweiz.
Genau, ja, danke schön, dass ich
und gesprochen habe. Dein nächstes Projekt ist dann eigentlich weiter an diesem Thema der Sichtbarkeit zu arbeiten.
Ja, das werde ich weitermachen jetzt.
Ja. Ja. Okay, ja, dann vielen Dank. Bis bald. Am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft.
BBC Light Program. By the power of electricity and microphone placed in the proximity of the protagonists,